SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Herzlich willkommen. Knapp 100.000 Abtreibungen werden in Deutschland jedes Jahr durchgeführt. Aber sind die gesetzlichen Regelungen für einen Schwangerschaftsabbruch in Deutschland noch zeitgemäß? Die Bundesregierung hat unter anderem dazu eine Kommission eingesetzt. Die wird morgen ihren Abschlussbericht vorlegen. Erste Ergebnisse sind schon bekannt. So soll die Kommission empfehlen, dass Schwangerschaftsabbrüche bis zur 12. Woche erlaubt werden. Das sorgt für Diskussionen auch bei den Kirchen und Beratungsstellen. Claudia Barthe fasst unterschiedliche Positionen zusammen.
Zurzeit gilt in Deutschland nach § 218, wenn eine Frau eine Schwangerschaft abbricht, droht ihr eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Praktisch gesehen kommt das aber nie vor. Denn eine Frau, die abtreibt, bleibt straffrei, wenn sie sich innerhalb einer bestimmten Frist bei einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten lassen hat und eine dreitägige Wartefrist einhält. Es ist ein ungewöhnlicher Sonderfall im deutschen Strafrecht. Nach Meinung von Adriana Beran sollte der Paragraph 218 trotzdem komplett gestrichen werden. Sie hat vor 4 Jahren selbst abgetrieben und engagiert sich seitdem im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.
Trotzdem stellt es einen Straftatbestand dar, auch wenn ich jetzt irgendwie straffrei aus der Nummer rausgekommen bin. Es hilft auch nicht dabei, sich irgendwie zu entscheiden, eine Schwangerschaft fortzusetzen, weil es einfach nur stigmatisierend ist und auch traumatisierend.
Ein ganzes Jahr lang hat sich die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin mit diesem Thema beschäftigt. Im Herbst bat sie Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Interessengruppen um eine Stellungnahme. Nach der Sichtung empfiehlt die Kommission nun, ein Schwangerschaftsabbruch soll innerhalb der ersten 12 Wochen grundsätzlich legal sein. Die Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, ist entschieden dagegen. Ihrer Meinung nach würde damit das Recht des Embryos auf Leben nicht ausreichend berücksichtigt.
Wir können nicht nachvollziehen, dass in der frühen Phase weniger Schutzrechte gelten sollen. Es ist eben so, dass mit einem ganz normalen Wachstum der Embryo 2-3 Wochen später eben in der Lage ist, lebensfähig zu sein.
Das Recht des Kindes auf Leben sei genauso wie das Recht der Frau auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit im Grundgesetz verankert. Dieses ethische Dilemma werde durch den Paragraphen 218 abgebildet. Irma Stetter-Karp warnt deshalb davor, an der bisherigen Regelung etwas zu ändern. Die evangelische Kirche in Deutschland allerdings hatte in ihrer Stellungnahme im Herbst offiziell sogar dafür plädiert, dass Abtreibung künftig bis zur 22. Schwangerschaftswoche straffrei sein sollte, also bis der Fötus lebensfähig ist. Allerdings sollten Frauen dabei weiterhin zu einer Beratung verpflichtet werden. In ihrem Abschlussbericht gibt die Kommission in diesen beiden Punkten keine klare Empfehlung ab. Die badische Landesbischöfin Heike Springert spricht sich für eine solche Beratungspflicht aus.
Es braucht Wege, die deutlich machen, und wir nehmen ernst, dass ein Schwangerschaftskonflikt ein Konflikt ist. Dafür muss es Räume geben, wo das diskutiert werden kann und es zu einer Klärung kommen kann. Und da ist Beratung sehr, sehr hilfreicher Weg.
Der deutschlandweite Verbund der staatlich anerkannten Beratungsstellen von Pro Familia ist ebenfalls für eine Straffreiheit bis zur 22. Woche, hält aber eine Beratungspflicht für unnötig. Gisela Hilgefort, Geschäftsführerin von Pro Familia in Mainz, findet, dass man Frauen dadurch bevormundet.
Man traut ihnen nicht zu, eine wichtige Lebensentscheidung ohne eine vorgeschriebene Beratung und ohne vorgeschriebene Wartezeiten zu treffen. Es macht sich schon jede Frau darüber Gedanken, dass sie damit sozusagen werdendes Leben beendet, um auch wie es ihr damit geht später.
Die Kommission hat mit ihrem Abschlussbericht lediglich Empfehlungen an die Bundesregierung formuliert. Bis etwas davon umgesetzt ist, wird es wahrscheinlich noch einige kontroverse Diskussionen geben.
Eine ungewollte Schwangerschaft ist im Leben einer Frau eine ganz besondere Situation. Wie erleben Frauen diesen Einschnitt? Teile einer groß angelegten Studie dazu wurden jetzt veröffentlicht. ELSA heißt die Studie, steht für Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer. Die Soziologin Laura Olejniczak vom Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen in Freiburg hat an ELSA mitgearbeitet. Was sie besonders überrascht hat, habe ich sie gefragt.
Also die ELSA-Studie war ja eine sehr groß angelegte Studie und mit mehreren Befragungen. Und ich habe ja bei der Frauenbefragung hauptsächlich mitgearbeitet und kann dafür am besten sprechen. Und tatsächlich ist es so, dass die Ergebnisse sich im Großen und Ganzen mit den Ergebnissen von anderen internationalen Studien decken. Also in dem Sinne gab es vielleicht keine großen Überraschungen, Aber was für mich persönlich dann doch überraschend war, war beispielsweise das Ausmaß an Stigmatisierung, von dem Frauen mit Schwangerschaftsabbrüchen berichtet haben.
Gibt es ähnliche Reaktionen, also sowas wie Gemeinsamkeiten, wie Frauen mit einer ungeplanten Schwangerschaft umgehen?
Zunächst mal kann man eigentlich sagen, dass es nicht eine typische ungewollte Schwangerschaft gibt, denn ungewollte Schwangerschaften treten im Prinzip in allen Altersgruppen zwischen 20 und 40 recht gleichmäßig verteilt auf. Das heißt, ich sag mal, eine ungewollte Schwangerschaft, die bei einer jüngeren Frau eintritt, trifft auf andere Lebenslagen als eine ungewollte Schwangerschaft bei einer Frau, die vielleicht Ende 30 ist. Und genauso wie sich die Lebenslagen unterscheiden, unterscheiden sich da auch häufig die Reaktion und auch der Umgang. Also wir haben Frauen in unserer Stichprobe, die trotz der Ungewolltheit quasi eine sehr positive Reaktion hatten und bei denen sich auch schnell eine Akzeptanz, sag ich mal, eingestellt hat. Und auf der anderen Seite gibt es Frauen, die eben sehr negativ reagieren und ja, dann am Ende sich vielleicht eben auch gar nicht für das Austragen, sondern eben für den Abbruch entscheiden.
Wie belastend erleben Frauen diese Situation? Was ist besonders herausfordernd?
Also generell kann man sagen, dass jede Schwangerschaft erstmal eine Belastung ist. Und zwar unabhängig davon, ob sie gewollt oder ungewollt eingetreten ist und auch unabhängig davon, ob sie am Ende abgebrochen wird oder nicht. Und das können wir daran feststellen, dass bei allen Frauen 3 Monate nach der Schwangerschaft oder nach dem Abbruch zunächst einmal das subjektive Wohlbefinden absinkt. Das sehen wir eben in allen Gruppen durchgängig. Was sich jedoch unterscheidet, sind die Faktoren, die eben das Absinken von diesem Wohlbefinden beeinflussen. Und bei den Frauen, wenn wir uns die Frauen mit den ungewollt ausgetragenen Schwangerschaften anschauen, dann ist es vor allen Dingen das psychische Wohlbefinden vor der Schwangerschaft, die körperliche Gesundheit, Partnerschaftskonflikte und Ängste oder Sorgen wegen der Lebensumstände, die zu einer Abminderung des Wohlbefindens zunächst mal führen. Und wenn wir uns das bei Frauen anschauen, die einen Schwangerschaftsabbruch hatten, dann ist es auch vor allen Dingen das psychische Wohlbefinden vor der Schwangerschaft, sowie Stigmaerfahrungen, die zu einem Absinken des Wohlbefindens führen und auch Barrieren in der Versorgung.
Welche Rolle spielt das Umfeld beziehungsweise die Art und Weise, wie die Familie, wie Freundinnen und so weiter auf die Schwangerschaft reagieren?
Also das soziale Umfeld ist natürlich immer potenziell eine Quelle sozialer Unterstützung, dass man sich beispielsweise jemanden anvertrauen kann, dass man darüber sprechen kann, über die eigene Lage auch sprechen kann. Aber was wir halt auch sehen, ist gerade bei den Frauen, die sich letztendlich am Ende für einen Abbruch entschieden haben, dass einfach aufgrund der Sorge vor einer Negativreaktion es gar nicht unbedingt so in Anspruch genommen wird oder gar nicht so ein offener Umgang damit stattfindet. Also so das typische Muster ist eigentlich, dass man sich einer nahestehenden Person anvertraut und mit ihr darüber spricht. Das haben die Frauen auch mehrheitlich getan. Aber so ein genereller offener Umgang in der Familie oder im Freundeskreis ist dann doch eher die Ausnahme.
Eine Teilstudie hat sich ja auch mit den Vätern beschäftigt. Welche Rolle spielen die?
Also den Aspekt der Partner oder der beteiligten Männer haben wir uns vor allen Dingen im Kontext der Entscheidungsfindung angeschaut, also inwiefern die Partner bei der Entscheidungsfindung mit einbezogen worden sind. Und was sich da zeigt, sind eigentlich 2 Hauptmuster, egal ob es am Ende zu einem Abbruch gekommen ist oder nicht. Und zwar, dass in den meisten Fällen die Entscheidung entweder gemeinsam, also im Rahmen, sage ich mal, eines gemeinsamen Gesprächs oder gemeinsamer Abwägung getroffen worden ist. Oder aber am zweithäufigsten, dass der beteiligte Mann der Frau die Entscheidung überlässt und ihr dann vermittelt, sie in jedem Falle zu unterstützen. Also das sind so die häufigsten Formen. Dass der Partner selbst bestimmen wollte oder die Frau in eine bestimmte Richtung bezüglich der Entscheidung drängen wollte, war jetzt statistisch gesehen auf jeden Fall eine Ausnahme.
Pro Quadratmeter des Zimmers 1 Stunde Hilfe im Monat. Das ist die einfache Rechnung des Projekts Wohnen für Hilfe. Studenten sollen so ein Zimmer finden und Senioren sollen eine Hilfe für den Alltag bekommen. Angeboten wird es von den paritätischen Sozialdiensten in vielen Unistädten im Südwesten, so auch in Karlsruhe. Annika Joost.
Gemeinsam sitzen André Sabun und Beate Dresel am Tisch und hoffen, dass sie einen Joker aufnehmen. Zusammen Rummy Cup spielen, das ist die Lieblingsbeschäftigung der beiden Wohnpartner. Beate Dresel ist 87 Jahre alt, André Sabun ist 20 Jahre alt. Er wohnt bei ihr und leistet seiner Mitbewohnerin dafür Gesellschaft.
Wenn du gelb hast.
5, 6, 7, ja.
Beate Dresel ist begeistert von dem Projekt Wohnen für Hilfe. Sie hat Werbung dafür in der Zeitung gesehen und wusste sofort, das ist ihr Ding.
Das war wie elektrischer Schlag für mich. Habe ich gedacht, das ist für mich das Richtige.
In den letzten 8 Jahren haben schon viele junge Männer bei ihr gewohnt. Doch am Anfang wollten es ihr alle ausreden, vor allem ihre Töchter.
Jemand Fremdes und dann noch ein Mann, alle waren dagegen. Und jeder hat irgendwas gesagt, die klauen und die bringen Leute heim, die zahlen da keine Miete. Nichts ist eingetreten, nur Positives.
Auch für André Sabun ist das Projekt eine Erleichterung, vor allem finanziell. Er ist aus Moldau zum Studieren nach Deutschland gekommen. Am KIT studiert er Maschinenbau.
Ich bin auch sehr dankbar, weil es finanziell leichter für mich ist. Und meine Familie ist deswegen auch sehr dankbar.
Genau an solche Menschen richtet sich das Projekt. Pro Quadratmeter wird 1 Stunde Arbeit im Monat fällig. Pflegerische Tätigkeiten sind ausgeschlossen. Dafür bezahlt André Sabun nur die Nebenkosten seiner Unterkunft. Für ihn heißt das vor allem, die alte Dame auf Bahnfahrten begleiten und einfach da sein.
Ich helfe meistens am Wochenende. Wir spielen zusammen und ich versuche auch während der Woche was zu kochen für uns beide.
30 Wohnpaare gibt es in Karlsruhe, erzählt Maike Sommer. Als Projektleiterin von Wohnen für Hilfe in Karlsruhe checkt sie die Interessenten und vermittelt die Wohnpaare, die sich vorher auch kennenlernen. In den meisten Fällen passt das dann auch. Studierende, die vor allem zu Beginn des Semesters eine Wohnung suchen, gäbe es viele. Dann sei die Warteliste besonders lang. Sie sieht das Projekt als Win-Win-Situation für beide Seiten.
Auf der einen Seite sind die Studierenden, die wenig Geld haben und oft wirklich verzweifelt nach Wohnraum suchen. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Senioren, Seniorinnen, die dann ein großes, leeres Haus haben, nicht mehr so auf das Geld angewiesen sind und einfach so dankbar sind, wenn sie nicht einsam sind und jemand da ist, der ihnen im Alltag ein bisschen helfen kann.
Beate Dresel kann nicht verstehen, dass nicht noch viel mehr Rentnerinnen und Rentner junge Studierende bei sich wohnen lassen.
Ich würde es jedem älteren Mensch empfehlen,
sagt Beate Dressler aus Karlsruhe über das generationenverbindende Wohnprojekt Wohnen für Hilfe. Das Projekt gibt's in vielen Unistädten. Infos beim zuständigen Studentenwerk oder über die paritätischen Sozialdienste in ihrer Stadt. 3 Preise für ein Schulprojekt, das ist für eine Realschule in Herrenberg im Kreis Böblingen etwas ganz Besonderes. Und das, nachdem eine Ausstellung der Schule zu Holocaust-Überlebenden selbst Ziel antisemitischer Schmierereien wurde. Deborah Kölz über eine Ausstellung, die Folgen und die Auszeichnungen.
Hier auf dem Schulhof ist es im September letzten Jahres passiert. Die Ausstellung mit dem Titel »Gegen das Vergessen« stand gerade mal eine Nacht. Dann waren einige der türgroßen Porträtbilder von Holocaust-Überlebenden auch schon beschmiert. Und zwar mit Hakenkreuzen und Hitlerbart. Für alle ein Schock, erinnert sich Schulleiter Alexander Riegler.
Wir waren emotional in einem Tiefpunkt und es ging auch den Schülerinnen und Schülern und so. Und tatsächlich waren es die, die sich als erstes wieder berappelt haben und dem Ganzen aus ihrer Enttäuschung, aus der Wut, aus der Trauer irgendwie so eine Energie des Wiederaktivwerdens ziehen konnten und gesagt haben, und jetzt machen wir aus dieser Emotion genau das Gegenteil. Jetzt wollen wir erst recht mit unserer Botschaft rausgehen.
Gesagt, getan. Die Geschichtsprojektgruppe hat ihre Ausstellung wie geplant weitergemacht und Führungen angeboten. Für Politiker, Bürger und für Schulklassen, erzählt Projektteilnehmer Valerian.
Und ich denke wirklich, dass sie wirklich was lernen wollten. Also die Schulen, die zu uns gekommen sind, die waren jetzt nicht nur da, weil die gezwungen waren, sondern weil die wirklich was über die Personen lernen wollten.
Über die Ausstellung und die Schmierereien wurde aber auch an der Jerk-Rathgeb-Realschule nochmal konkret diskutiert. Und zwar nicht nur in den oberen Klassenstufen, die in Geschichte sowieso über den Holocaust und die Nazizeit sprechen, sondern vor allem auch mit den jüngeren Kindern, um zum Beispiel altersgerecht zu erklären, was hinter Symbolen wie dem Hakenkreuz oder einem Hitlerbart steckt, sagt Schulleiter Alexander Riegler.
Eine Erkenntnis war auch, dass es nicht nur um die geschichtliche Aufarbeitung und geschichtliches Wissen geht, sondern dass ganz, ganz viel Medienerziehung, Medienkompetenz in diesem Bereich eine Rolle spielt. Und auch das wollen wir uns zukünftig noch stärker auf die Fahnen schreiben, um dort gut aufzuklären und auch gegen Verschwörungstheorien, Gerüchte, Vorurteile und so weiter anzukämpfen.
Um die verschiedenen Formen von Hass und Vorurteilen aufzudecken, machte die Schule Anfang des Jahres deshalb außerdem eine Aktionswoche gegen Rassismus. Auch Schüler der Projektgruppe wie Timo haben noch mal einiges mitgenommen.
Also einfach die allgemeine Aufklärung für vielleicht auch Minderheiten und so weiter, dass man eben niemanden ausschließt und dass man dafür einfach Aufmerksamkeit schafft und eben alle so wahrnimmt, wie sie sind und nicht aufgrund ihrer Religion oder Herkunft.
Und für dieses ganze Engagement hat die Schule jetzt 3 Preise bekommen. Auf der KZ-Gedenkstätte Heilfingen-Teilfingen, einem Nachbarort von Herrenberg, durften die Schüler sogar einen Baum pflanzen. Das alles hat Schülerin Emily so inspiriert, dass sie jetzt selber auch zur Erinnerungskultur beitragen will. Sie lässt sich deshalb gerade zum Jugendguide ausbilden für baden-württembergische Holocaust-Gedenkstätten.
Mich hat das Thema irgendwie nicht ganz losgelassen, weil ich habe auch so in meinem Bekanntenkreis mal nachgefragt, was die eigentlich darüber wissen. Und viele waren so, ja, okay, gab's mal was, aber so genau wussten die das auch nicht, dass man so einfach den Leuten auch nahebringen kann, hey, das waren wirklich Menschen wie du und ich.
Jugendguides, Aktionswoche, Preise, dass nach dem Vandalismus mal so viel Aufbauendes entstehen könnte, damit hätte Schulleiter Alexander Riegler damals im September wirklich nicht gerechnet, sagt er.
Diese Anerkennung und Wertschätzung, die jetzt immer noch für dieses Projekt und für die Schülergruppe da erfolgt, macht die Jungs und Mädels natürlich wahnsinnig stolz. Ich glaube, sie werden aus dem Projekt ganz, ganz viel mit ins Leben hinausnehmen. Und das macht uns als Lehrkräfte natürlich dann auch wiederum stolz. Und das, so macht Schule Spaß und so sollte Schule sein.
Die Migration in die Europäische Union begrenzen und steuern, das ist das Ziel der neuen Regelungen zum Asyl, die jetzt vom EU-Parlament verabschiedet wurden. Vor allem geht's um einheitliche Verfahren, schnellere Abschiebungen und mehr Solidarität unter den EU-Staaten. Das Gesetzespaket sieht unter anderem vor, dass Asylsuchende mit geringer Bleibechance schneller und direkt von den EU-Außengrenzen abgeschoben werden. Zum EU-Asylkompromiss der Standpunkt von Paul Vorreiter.
8 quälende Jahre der Verhandlungen sind endlich vorbei. Mit der Einigung auf das Asyl- und Migrationspaket hat die Europäische Union Handlungsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein bewiesen. Ohne diese Entscheidung im EU-Parlament hätte der EU ein heißer Migrationswahlkampf von rechts gedroht. Der sollte damit zumindest in Teilen abgewendet sein. Kaum ein Thema sorgt für so viel Spannung in den europäischen Gesellschaften wie das der Migration. Mehrere Regierungen in der EU sind deswegen nach rechts gerückt. In den Niederlanden ist sogar eine Mitte-Links-Koalition daran zerbrochen. Die AfD treibt die Bundesregierung in der Frage vor sich her und steuert auf schwindelerregende Zustimmungswerte bei den kommenden Landtagswahlen zu. Im Rechtsruck äußert sich vor allem das große Bedürfnis, Fluchtbewegungen in Bahnen zu lenken. Dafür Lösungen anzubieten, darf jedoch kein Alleinstellungsmerkmal von Rechtspopulisten sein. Stattdessen sollten demokratische Parteien diesen Anspruch an sich selbst haben. Im EU-Parlament haben Christ- und Sozialdemokraten sowie Liberale bewiesen, dass sie sich der Aufgabe stellen und dem Pakt zugestimmt. Auch wenn der Kompromiss nicht ideal ist, besser als der Status quo ist er allemal. Selbstverständlich muss dafür gesorgt werden, dass sich die EU-Staaten um diejenigen Flüchtlinge kümmern, die Anspruch auf Asyl haben. Der Asylkompromiss gibt ihnen endlich Raum dafür. Damit sich die Länder in Zukunft stärker auf die regulären Verfahren für Schutzberechtigte konzentrieren können, muss schneller Klarheit herrschen für Migranten ohne Bleibeperspektive. Das ist die Idee hinter den Grenzverfahren. Freilich ist damit noch nicht gesagt, dass diese Schnellverfahren tatsächlich in 12 Wochen abgeschlossen sein werden und noch weniger, dass die Abschiebungen wie vorgesehen in weiteren 12 Wochen gelingen. Die große Achillesferse des Kompromisses bleibt, dass die Frage der Rückführungen überhaupt nicht geklärt ist. Es gibt schlichtweg keine Gewissheit, ob Transit- und Herkunftsländer bei dem EU-Asylpaket mitspielen. Trotzdem durfte das kein Grund sein, das Regelwerk platzen zu lassen. Im vergangenen Jahr hatte es mehr als 1 Million Asylanträge in der Europäischen Union gegeben. Es wurden nahezu die Zahlen von 2015 wieder erreicht. Das verdeutlicht nochmal, wie dringend eine Asylregelung in der EU nötig ist.
Paul Vorreiter mit seinem Standpunkt zum EU-Asylkompromiss, der in dieser Woche im EU-Parlament verabschiedet wurde. Den Finger in gesellschaftliche Wunden legen, das wollen die Kirchen mit der Woche für das Leben, die jedes Jahr stattfindet. Die diesjährige wurde gestern in Rüdesheim eröffnet. Und es geht darum, die Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung zu verbessern. Gabi Beck war bei der Eröffnung dabei.
Viele junge Leute kommen in die kleine Marienkirche. Viele von ihnen leben mit Beeinträchtigung und sie gestalten den ökumenischen Gottesdienst mit. Inklusion ist das Thema der diesjährigen Woche für das Leben. Generation Z wie Zukunft gemeinsam verschieden gut. Das Motto. Die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Bischofin Kersten Fers, betont, dass jeder Mensch einmalig ist.
Gott ist das Leben. Deshalb will er, dass alle gut leben auf dieser Welt. Gott und wir, gemeinsam wir, so verschieden wir, so gut. Besser geht's nicht, heute und morgen auch nicht. Amen.
Die Feierlichkeiten finden im St. Vinzenz-Stift statt. Hier leben, lernen und arbeiten viele Menschen mit Beeinträchtigung. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, erläutert das noch einmal am Rande des Gottesdienstes.
Und an der Geschichte dieses Hauses kann man deutlich machen, wie sehr weit wir fortgeschritten sind im Bereich von Inklusion. Zunächst einmal war das eine Einrichtung der Exklusion. Man hat hier Menschen gesammelt, sozusagen aus der Gesellschaft heraus. Dann kam das Thema Integration und jetzt sind wir bei Inklusion und da ist die Einrichtung hier wirklich hervorragend unterwegs mit all ihren Außengruppen, wo Menschen so betreut werden, dass sie einem beruflichen Alltag nachgehen können und die jungen Menschen wollen frei und selbstbestimmt leben.
Das zu unterstützen sei die Aufgabe der Gesellschaft. Einen großen Schritt des Weges habe sie schon gemacht, findet Bischöfin Fers.
Das Bundesteilhabegesetz ist schon mit guten Impulsen unterwegs. Aber wir glauben, dass gerade was das Thema Arbeitsmarkt angeht, auch was die Bildungspolitik angeht, dass da durchaus noch Luft nach oben ist.
Auch Marie Zilzke ist gekommen. Die 25-Jährige ist die Protagonistin der Doku. Marie will alles durchstarten mit Down-Syndrom und sie ist durchgestartet. Sie arbeitet an der Uni und zeigt den Studierenden dort, wie sie mit ihrer Beeinträchtigung klarkommt.
Wir sind ja auch Menschen mit Beeinträchtigung. Und wir wollen ja auch was zeigen, weil wir auch ein Leben haben, wie die anderen auch.
Nach 30 Jahren ist die Woche für das Leben vorerst die letzte ihrer Art. Derzeit wird diskutiert, wie es weitergehen kann. Beide Kirchen sehen, dass die Kraft in den Gemeinden fehlt, das jeweilige Thema auch umzusetzen. Schwindende Mitgliederzahlen sind nicht zuletzt der Grund. Bischöfin Kirsten Fers.
Das Thema Lebensschutz ist sehr virulent. Ja. Und ich glaube, da sind wir sehr gefragt. Und das sehen wir ja auch selbst in unseren Nuancen, in denen wir unterschiedlich manchmal argumentieren. Und das zusammenzuhalten, also überhaupt darüber so argumentieren zu können und zu sprechen, das ist das, was eine Gesellschaft braucht.
Gospel, das ist Rhythmus, Energie, Trost auch. Und wenn die Kirchen oft zu kämpfen haben, um Menschen in den Gottesdienst zu bekommen, bei Gospel-Gottesdiensten oder Gospel-Konzerten platzen die Kirchen in der Regel aus allen Nähten. Warum das so ist, darüber habe ich mit dem evangelischen Pfarrer Albrecht Hoch von der Heilandskirche in Stuttgart gesprochen. Da gibt es auch das Projekt Gospel im Osten. Und ich habe ihn gefragt, wann ihn das Gospelfieber gepackt hat.
Also ich habe sehr früh in meiner Jugendzeit, da war ich noch nicht mal erwachsen, auch in einem Chor gesungen und da hat man erste Gospels auch gesungen und hat bei Großveranstaltungen sind wir da aufgetreten und dann sind immer junge Leute vorgekommen, haben gesagt, kann ich die Noten haben? Da hat man noch mit so Blaupausen da die kopiert und so habe ich gemerkt, das ist einfach eine Musik, die Menschen anspricht, wo Inhalt und Form irgendwie in besonderer Weise zusammenpassen.
Sie haben jetzt schon gesagt, da passen Inhalt und Form in besonderer Weise zusammen. Warum fasziniert Gospel so viele Menschen?
Ja, es ist in gewisser Weise eine einfachere Musik. Kirchenmusik ist ja schon häufig für das gehobene Bildungsbürgertum, wo man auch einen gewissen Bezug dazu über Jahre gewachsen vielleicht haben muss. Und Gospelmusik ist sehr viel direkter, einfacher, stammt ja aus ganz anderem Zusammenhang. Und der Inhalt ist auch etwas schlichter. Aber durch Wiederholung, man kommt sehr gut rein. Viele Leute singen es auswendig. Also bei uns im Chor wird auch alles auswendig gesungen. Und es lernt sich dann auch leicht, weil die Musik insgesamt ein bisschen zumindest textlich und von den Noten einfacher ist, aber natürlich nicht vom Rhythmus. Das ist eine ganz eigene Welt, wo man sich eher hingeben muss.
Sie haben den Ursprung des Gospels jetzt schon kurz angesprochen. Der liegt ja lange zurück. Viele traditionelle Lieder sind entstanden in Amerika als Lieder der Sklaven. Warum bewegen die Lieder trotzdem auch Menschen von heute?
Ja, diese Musik ursprünglich eben in Spirituals und frühen Gospels, da geht es ja häufig um, die sind gefangen wie in Ketten, so in Anführungszeichen. Und diese Hoffnung, dass sie frei sein werden, die haben sie in der Musik ausgedrückt mit Rhythmen, die aus ihrer Herkunft, das sind ja Afroamerikaner aus Amerika waren und haben dazu auch getanzt und sich bewegt, was jetzt so einem schwäbischen Gottesdienst so nach klassischer Liturgie nicht ganz entspricht, wo man eigentlich sitzt und hört und schon singt. Aber da ist mehr der ganze Körper dabei, Seele und Körper machen mit.
Gospel hören ist eine Sache, Gospel selbst singen noch mal eine ganz andere. Warum ist das so? Was passiert, wenn man selber Gospel singt?
Wir haben in unserem Chor mal das Motto entfacht, Singen ist Glückssache. Und wenn Besucher zu unseren Konzerten kommen, wir haben also den Großchor, der öfters auch mal ein Konzert gibt, dann sagen wir immer, richtig geht's erst, wenn man selber mitsingt. Die Musik, die muss durch einen hindurchgehen. Sind fast immer auch Lieder, wo Leute mitsingen können. Und da bei uns sehr viele ehemalige, wir haben ja 500 aktive Sänger und sind ganz viele, die dann kommen, die schon mal mitgesungen haben. Und dann ist so, dass praktisch zwischen Chor, der Auftritt und Beteiligten das völlig verschwimmt, weil plötzlich das gemeine Volk auch alles mitsingt, sozusagen.
Ich kriege ja manchmal schon bei den ersten Takten dann eine Gänsehaut und denke, da läuft auch körperlich was ab. Dass mich das körperlich so anspricht, eben nicht nur zu hören, sondern selber eben auch mitzusingen.
Das kann man mit der Musik auch, wenn man sich darauf einlässt, erleben, dass das so durch einen hindurchgeht. Also wir haben immer wieder Sänger, auch die sagen, ich bin gar nicht christlich, ich kann nicht Vater unser zwei Zeilen ohne Fehler, darf ich da mitsingen? Und nach einer gewissen Zeit, ich habe schon einige getauft, die vorher steif behauptet haben, sie seien Atheisten, die sich sozusagen das Evangelium selber vorgesungen haben und Nebenwirkung, dass man selber glaubt und damit eigentlich auch merkt, es berührt mich in meinem ganzen Leben. Das setzt mich auch so frei, wie es die Musik eben aussagt.
Die Kirchen reagieren auf den Mitgliederschwund ja unter anderem damit, dass sie Schwerpunktkirchen einrichten, zum Beispiel Jugendkirchen oder Kirchen mit einem karitativen Schwerpunkt. Wann wird es Ihrer Meinung nach in jeder größeren Stadt eine Gospelkirche geben?
Bei uns gibt's das jetzt schon. Wir haben jetzt die zweite Kirche, die Friedenskirche, zur Gospelkirche gemacht. Da sind gar keine traditionellen Gottesdienste mehr. Und das ist jetzt im Moment zweimal im Monat, der erste und dritte Sonntag. Und die ist eigentlich immer voll. Und ich denke, das hat man eigentlich schon Jahrzehnte verpasst, dass sich die Gottesdienstkultur ein bisschen ausdifferenziert. Die einen singen gregorianisch in der Krypta und das macht was mit ihnen. Die anderen, die traditionellen und auch die klassische Kirchenmusik, die ja auch ihren Stellenwert natürlich hat. Und manche wollen neuere Musik. Das geht dann schon auch zum Teil in Richtung Pop. Also die Gospel-Szene ist da sehr offen. Man nennt es ja Contemporary Gospel oder Urban Gospel, zeitgenössischen Gospel eben.
Sagt Albrecht Hoch, Pfarrer der Heilandskirche und aktiv bei Gospel im Osten in Stuttgart. Und das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Hans-Michael Ehl.